DW Menschen und Märkte.
Höheres Wachstum für Deutschland, mehr Elektrobusse in China und weniger Wert für die türkische Lira. Das sind die Themen unseres heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Die 5 führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland haben in ihrer Frühjahrsprognose die Wachstumserwartungen für 2018 und 2019 angehoben. Das Bruttoinlandsprodukt soll in diesem Jahr statt der noch im Herbst erwarteten 2,0 nun um 2,2% zulegen. Für 2019 wird die Prognose von 1,8 auf 2,0% erhöht. Es wäre bereits das 10. Wachstumsjahr in Folge. An dem gemeinsamen Gutachten war auch das Münchner IFO-Institut beteiligt. Mit seinem Konjunkturchef Timo Wolmershäuser habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Professor Wolmershäuser, die deutsche Wirtschaft erlebt gerade eine ungewöhnlich lange Boomphase. Laut Ihrer Prognose soll der Boom noch eine Weile anhalten. Was treibt die deutsche Konjunktur dermaßen an?
Die deutsche Konjunktur ist zurzeit sehr gut aufgestellt. Wir haben eine starke Binnenwirtschaft. Das ist, denke ich, mit einer der Träger des Aufschwungs. Wir haben einen starken Beschäftigungsaufbau in allen Wirtschaftsbereichen. Wir haben relativ starke Lohnzuwächse. Das heißt, die Einkommen der Haushalte nehmen ordentlich zu und das treibt den privaten Konsum an. Auf der anderen Seite haben wir nach wie vor niedrige Zinsen in Deutschland. Das ist wichtig für die Baukonjunktur. Auch hier sehen wir noch nicht das Ende der Fahnenstange. Also die Bauinvestitionen der Haushalte und der Unternehmen, die werden weitergehen. Last but not least haben wir auch eine starke Weltkonjunktur. Das ist für ein Land wie Deutschland mit einer exportorientierten Industrie natürlich wichtig. Die Konjunktur bei in unseren Handelspartnerländern läuft extrem gut und das beflügelt unsere Exporte. Also das sind die drei wichtigsten Stützen für den Aufschwung in Deutschland.
Sie rechnen vor Ende 2019 nicht mit einer Zinswende. Gleichzeitig nähert sich die Inflation hierzulande der 2%-Marke. Droht der Konjunkturmotor nicht zu heiß zu laufen?
Ja, das ist sicherlich eine Gefahr, das muss man im Blick haben. Natürlich muss man zunächst sehen, die Europäische Zentralbank macht die Geldpolitik nicht für Deutschland, sondern für den gesamten Währungsraum. Und hier ist Deutschland derzeit sicherlich das Zugpferd. Also unser Konjunkturzyklus ist schon weiter vorangeschritten als der in vielen anderen Ländern, insbesondere Italien hinkt noch deutlich hinterher. Und somit im Durchschnitt des Euroraums insgesamt besteht noch keine Überhitzungsgefahr. Wenn man sich Deutschland alleine anschaut, da sind die Anzeichen schon anders. Wir haben für 2019 eine Inflationsrate prognostiziert in Höhe von 1,9. Das ist jetzt sicherlich noch keine Überhitzung, aber es ist für deutsche Verhältnisse schon eine relativ hohe Inflationsrate. Wir sehen die gut laufende Konjunktur schon in den Löhnen und auch in den Preisen. Wir sind in der Hochkonjunktur und die Politik muss hier schon wachsam bleiben.
Sie werden heute überall zitiert mit dem Satz, allerdings wird die Luft dünner, da die noch verfügbaren gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten knapper werden. Was meinen Sie genau damit?
Um das Bruttoinlandsprodukt weiter zu steigen, brauchen wir natürlich Produktionskapazitäten. Das sind Maschinen, das sind aber auch Köpfe, die die Maschinen bedienen. Je weiter wir sozusagen im Konjunkturzyklus uns nach oben bewegen, nicht? Je weiter wir den Konjunkturberg hochsteigen, desto dünner wird die Luft, desto schwieriger fällt es uns, noch weiter hochzukommen, weil wir händeringend eben zum Beispiel nach Beschäftigten suchen, die der steigenden Nachfrage eben eine entsprechende Produktion gegenübersetzt.
Die Hans-Böckler-Stiftung sieht das Risiko einer Rezession bereits in den kommenden Monaten steigen. Und das Konjunkturbarometer des Mannheimer Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung ist im April auch sehr stark gefallen. Wie passt das alles mit dem grundoptimistischen Ton Ihres Gutachtens?
Wir sehen natürlich schon auch diese Indikatoren, auch am IFO-Institut. Da haben wir ja das IFO-Geschäftsklima, das ist ja auch in den letzten Monaten leicht zurückgegangen. Wenn wir uns da die Komponenten mal anschauen, dann haben wir eine Frage immer nach der Einschätzung der aktuellen Lage und die ist bei den Unternehmen noch wirklich sehr, sehr gut. Wir sind da immer noch auf Rekordständen. Aktuell, denke ich, ist die konjunkturelle Lage noch sehr, sehr gut. Was wir aber sehen, ist, dass die Unternehmer pessimistischer werden, was die kommenden Monate betrifft. Und das haben wir tatsächlich auch in unsere Prognose eingestellt. Und das passt ja auch zu diesem Bild, dass wir sagen, die Luft wird dünner. Nicht, wenn die Luft dünner wird, wenn wir den Berg eben immer weiter hochkommen, dann fällt es uns eben immer schwerer, einen weiteren Schritt zu machen. Und das kommt eben auch in unsere Prognose zum Ausdruck. Wir haben zwar noch ganz ordentliche Wachstumsraten, 2,2% in diesem Jahr, aber nur noch 2,0 im nächsten. Das heißt, wir haben schon eine leichte Abschwächung angelegt, eben weil wir glauben, dass aufgrund der Kapazitätsengpässe das eben bekommen muss. Gleichwohl glauben wir nicht, dass die Rezession schon in den nächsten Monaten kommt. Dafür sind aus unserer Sicht die Indikatoren noch nicht aussagekräftig genug. Eine der Gründe für die schlechtere Stimmung bei den Unternehmen ist sicherlich auch die derzeitige Debatte über die handelspolitischen Konflikte, nicht der drohende Protektionismus.
Für wie wahrscheinlich halten Sie einen handfesten Handelskonflikt zwischen den USA und der EU?
Wir haben in unserer Prognose angenommen, dass es zu einem solchen Handelskonflikt nicht kommt. Das heißt, wir sind davon ausgegangen, dass sich diese Diskussion, die wir haben, in den kommenden Monaten nicht weiter fortsetzen wird. Es ist natürlich ein Risiko für unsere Prognose, das ist ganz klar. Wenn es zu einem solchen Handelskonflikt kommen sollte, wenn wir eine Kaskade von weiteren Maßnahmen und Gegenmaßnahmen bekommen sollten, dann wird das natürlich die Konjunktur beeinflussen. Gerade Deutschland als Land, das sehr stark von der Globalisierung profitiert, das würde natürlich sowohl kurzfristig, aber vor allem auch langfristig darunter leiden, wenn diese Globalisierung wieder zurückgefahren würde durch erhöhten Protektionismus. Das wäre schlecht für die Konjunktur und das würde natürlich dazu beitragen, dass unsere Konjunkturprognose vermutlich niedriger ausfallen würde, als was wir bisher angenommen haben.
Sagt Professor Timo Wollmershäuser, Konjunkturchef am Münchner IFO-Institut, im Interview mit der Deutschen Welle. Wir blicken nach China. Die südchinesische Metropole Shenzhen ist die erste Millionenstadt der Welt, die ihre Busflotte komplett auf Elektrobusse umgestellt hat. Das macht den öffentlichen Nahverkehr leiser, sauberer und für den städtischen Betreiber auch deutlich günstiger. Wichtigster Grund für die konsequente Elektrifizierung des Shenzhener Nahverkehrs ist die Nähe zum E-Auto-Konzern BYD. Unser China-Korrespondent Steffen Wurzel hat sich das Ganze angeschaut.
Kurz nach 11 Uhr vormittags an einer Bushaltestelle an der Shenandao in Shenzhen. Die Haltestelle ist ein wichtiger Knotenpunkt. Hier halten mehrere Busse pro Minute. Die Besonderheit, es sind ausschließlich Elektrobusse. Zum Straßenlärm tragen sie nicht bei, im Gegensatz zu den vielen privaten Autos, die an der Haltestelle vorbeifahren. Die Busse sind leise und fahren sehr sanft, sagt diese 30-jährige Pendlerin. Innen hört man keinen Motorenlärm mehr und hier draußen stinkt es nicht nach Dieselabgasen. Sie steigt ein, die Türen schließen sich und der Bus rollt mit einem leisen Surren der Elektromotoren davon.
"2015
wurden in Shenzhen 3600 E-Busse auf die Straßen gebracht, sagt Xiao Haiping vom E-Bus-Hersteller BYD. 2016 kamen weitere 10.000 Busse dazu, vergangenes Jahr noch einmal rund 1.600. Seit Ende vergangenen Jahres nun ist die komplette Shenzhener Busflotte elektrisch unterwegs. Insgesamt mehr als 16.000 Busse. Damit sei Shenzhen die erste Millionenstadt der Welt mit einer komplett elektrischen Busflotte, sagt Xiao stolz. Sein Unternehmen BYD hat daran einen erheblichen Anteil. Der Auto- und Nutzfahrzeughersteller hat seinen Sitz in Shenzhen, pflegt beste Beziehungen zur Lokalregierung und konnte die Elektrifizierung des Shenzhener Nahverkehrs in enger Absprache mit dem städtischen Busunternehmen vorantreiben. Ein großer Vorteil von Elektrobussen sind die niedrigen Betriebskosten, sagt Zhang Wenshu. Er ist beim städtischen Busbetreiber zuständig für Innovation und neue Technologien. Elektrobusse sind im Verbrauch deutlich günstiger als Dieselbusse. Wir haben ausgerechnet, dass wir pro Bus jedes Jahr rund 20.000 Euro sparen, weil wir mit Strom und nicht mehr mit Diesel fahren. Auch bei der Wartung sparen wir Geld, denn E-Busse sind weniger reparaturanfällig. Dazu kommen die günstigeren Anschaffungskosten. Elektrobusse sind zwar auch in China eigentlich teurer als die klassischen dieselbetriebenen, allerdings gibt's Geld vom Staat und zwar eine Menge. Für jeden unserer Busse haben die Zentral- und die Lokalregierung jeweils mehr als 60.000 Euro Subventionen dazugezahlt. Zusammen also mehr als 120.000 Euro pro Bus. Auch für die Batterien bekommen wir Zuschüsse. Unterm Strich kostet uns jeder Bus also so nur rund 64.000 Euro. Aufgeladen wird die E-Bus-Flotte dezentral. Im Stadtgebiet von Shenzhen gibt es insgesamt 29 Ladedepots. Hier werden die Busse geparkt und mit armdicken, orangenfarbenen Starkstromkabeln an 2 Meter große und 1 Meter breite Ladestationen gehängt. Einer der Techniker ist Peng Kewen. Die Busse fahren hier ein, wenn ihre Batterien noch 20% oder weniger voll sind. Wir versuchen natürlich, die Busse nachts zu laden, denn dann ist der Strom günstiger als tagsüber und wir sparen viel Geld. Die meisten Busse laden wir einmal am Tag, manche auch nur zweimal alle 3 Tage. Zurück an der Bushaltestelle am Rand der vielbefahrenen Shenandao. Dieser 21-jährige Fahrgast kommt aus der Nachbarstadt Guangzhou und er freue sich jedes Mal, wenn er hier in Shenzhen elektrisch fahren könne, sagt er. Bei uns in Guangzhou fahren noch die alten, lauten Dieselbusse. Damit verglichen ist der öffentliche Nahverkehr hier in Shenzhen geradezu perfekt. Seit Ende 2017 sind die gut 16.300 Shenzhener Busse komplett elektrisch unterwegs. Als nächstes sind die Taxis dran. Schon heute sind 2 von 3 Taxen in Shenzhen E-Autos des lokalen Herstellers BYD. In wenigen Jahren schon dürften es 100% sein. Dabei helfen, wie auch bei der Elektrifizierung der Busflotte, 3 Faktoren. Kurze Wege zwischen Stadtregierung und Hersteller, laxere Ausschreibungsregeln als in Europa und vor allem Geld spielt bei der Städteplanung in China fast keine Rolle. Zhang Wenshu von der Shenzhener Stadtbusgesellschaft. Na klar, finanziert uns das alles der Staat. Wenn die Regierung der Meinung ist, eure Nahverkehrsprojekte ergeben Sinn, dann bezahlt sie uns das Ganze auch.
Sagt Zhang Wenshu von der Shenzhener Stadtbusgesellschaft in einer Reportage von Steffen Wurzel. Lira, die türkische Währung, kennt im Moment nur eine Richtung, die nach unten. Sie eilt von einem Rekordtief zum nächsten. Seit Tagen ist 1 Euro mehr als 5 Lira wert. Vor einem Jahr waren es noch weniger als 4 Lira. In entgegengesetzter Richtung erreichen die Spritpreise immer neue Höhen. Sorgenfalten bekommen auch diejenigen Türken, die sich in Euro oder Dollar verschuldet haben. Doch es gibt auch Profiteure. Aus Istanbul Christian Butkereit.
Nasre aus Syrien verkauft auf dem Taksimplatz mitten in Istanbul Selfie-Sticks. Die vor allem bei Touristen beliebten Haltestöcke für Smartphones kosten schon immer das Gleiche, unabhängig von Währungsschwankungen.
Ich verkaufe immer für 10 Lira, für keinen anderen Preis.
Deshalb ist Nasre die Lira-Schwäche relativ egal. Gegenüber in der Wechselstube rattert die Zählmaschine. Der Inhaber hat es meist mit gut gelaunten Kunden zu tun.
Bei mir tauschen ja überwiegend Ausländer und Touristen. Die sind natürlich zufrieden, weil sie für ihr Geld jetzt mehr türkische Lira bekommen. Aber Türken, die Devisen kaufen müssen, die ärgern sich natürlich.
Am Montag kostete der Euro erstmals in der Geschichte mehr als 5 Lira. Gestern waren es zwischenzeitlich 5,17 Lira. Heute, vor einem Jahr, stand der Euro bei 3,84 Lira. Die Lira hat binnen Jahresfrist also mehr als 30% an Wert eingebüßt. Doch die türkische Währung schwächelt nicht nur im Verhältnis zum Euro. Für den Dollar waren schon vor einer Woche mehr als 4 Lira fällig. Viele Unternehmer leiden unter den teuren Devisen, wie etwa dieser Textilhändler auf dem großen Basar von Istanbul.
Wir kaufen Waren mit Dollar ein und verkaufen in türkischer Lira. Alles, was wir an Schulden in Euro oder Dollar haben, wird zum echten Problem. Wir haben durch die Verteuerung der Devisen Verlust. Uns Händler nützt der starke Dollar nichts.
Dessen Auswirkungen bekommen auch die Autofahrer zu spüren. Der Preis für Diesel stieg heute abermals um 17 Kurusch. Von etwa 5 Lira zu Jahresbeginn auf jetzt 5,50 Lira. Auch das ist Rekord. Warum die Lira innerhalb so kurzer Zeit so drastisch absackte, selbst Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan schien im ersten Moment um eine Antwort verlegen.
Der Anstieg von Dollar und Euro ist mit Logik nicht zu erklären. Er entspricht nicht der reinen Lehre.
Nach Erdogans Logik sind wieder einmal Feinde der Türkei am Werk. Sie seien neidisch auf das hohe Wirtschaftswachstum von zuletzt 7,4%, mehr als China. Erdogan rief bei einer öffentlichen Rede seine Bürger auf, Ruhe zu bewahren.
Macht euch keine Sorgen. Hört nicht darauf, was andere sagen. Die Türkei folgt mit sicheren Schritten ihrem Weg. Sie können uns nicht mit dem Devisenkurs bändigen.
Ministerpräsident Binali Yildirim verglich den Druck auf die Lira mit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016. Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci demonstriert hingegen Gelassenheit und sieht die Türkei gut aufgestellt.
Allein am Export von Dienstleistungen wird die Türkei 2018 rund 53 Milliarden US-Dollar einnehmen. Die spekulativen Devisenkurse haben also eigentlich keine Basis. Sie stehen im Widerspruch zur Realität der Türkei.
Experten zufolge müsste die Zentralbank die Geldpolitik straffen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Bisher hatte Staatschef Erdogan aber darauf bestanden, die Zinsen niedrig zu halten, um die Wirtschaft nicht abzuwürgen. Fraglich, was der Wirtschaft mehr schadet, höhere Zinsen oder teure Devisen. Bisher jedenfalls kurbelt die schwache Lira den Export an, zum Beispiel auch von Lederwaren. Dieser Lederwarenhändler auf dem großen Basar von Istanbul kann mit dem starken Dollar prima leben.
Für uns ist das gut. Wir kaufen in türkischer Lira ein und verkaufen in Dollar. Miete, Strom und so weiter zahlen wir in Lira. Für alle, die mit Fremdwährung arbeiten, ist die schwache Lira gut.
Wie groß der Wertverfall der Lira und damit der Vorteil für Touristen ist, wird am Beispiel des Selfie-Sticks deutlich. Der kostet zwar schon immer 10 Lira, doch während das vor einem Jahr noch fast 3 Euro waren, sind es heute nur noch 2. Wie sagt es Verkäufer Nasre? Die Touristen, denen geht's gut.
Das war ein Bericht von Christian Buttgereit. Das war's auch von uns. Thomas Schmidt in der Technik und Zhang Danhong am Mikrofon bedanken sich fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.